Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
David Steinitz hält in der Süddeutschen Zeitung eine Wutrede im Namen der Generation Macaulay-Culkin. Und wem hier nicht sofort ein Weihnachtslicht aufgeht, dem sei erklärt, dass Macaulay-Culkin 1990 Kevin allein zu Hause spielte. Für Steinitz und seine Altersgenossen offensichtlich ein prägender Film. Der Vorname Kevin war in deutschen Klassenzimmern der 90er Jahre so häufig vertreten wie heute nur das Coronavirus. Disney Plus hat diesen Klassiker nun mit dem vornamenlosen Titel Nicht schon wieder allein zu Haus neu verfilmt. Kevin heißt jetzt Max und aus den trottligen Einbrechern wurde ein nettes Ehepaar mit zwei Kindern. Warum sie zu Einbrechern werden, fragt Steinitz, um dann loszupoltern, weil die Drehbuchautoren es so wollen. Sie haben sich für das Pärchen eine bizarre Hintergrundstory ausgedacht, für die sich jeder Filmstudent im ersten Semester zu Tode schämen würde. Die Low-Budget-Produktion vor 30 Jahren habe Maßstäbe gesetzt, die er nur zu gern noch einmal würdigt. Es gibt nur sehr wenige Slapstick-Komödien, in denen das Timing so perfekt sitzt wie in Kevin allein zu Haus. Da hätten selbst Laurel und Hardy den Hut gezogen. Und so lautet das abschließende, wenig überraschende Urteil: Dafür, dass man die gleiche Geschichte einmal genial und zeitlos und einmal einfach nur hirntot verfilmen kann, ist Nicht schon wieder allein zu Haus ein sehr schönes Beispiel. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vertreibt sich Kim Maurus die Zeit bis zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen in Berlin damit, sich den letzten Koalitionsvertrag und seine Umsetzung genauer anzusehen. Die WG, in die die SPD und Union im Jahr 2018 widerwillig abermals zogen, stand zunächst unter einem denkbar schlechten Stern. Offene Zerstrittenheit der Partner, unionsinterne Querelen. Bei vielen Menschen ist der Eindruck entstanden, diese Koalition funktioniert gar nicht, sagt Robert Fehrkamp von der Bertelsmann Stiftung in der FAZ. Doch so schlecht war das Ergebnis der letzten großen Koalition überraschenderweise gar nicht. Laut Fehrkamps Berechnungen hatten Union und SPD in den ersten 18 Monaten bereits zwei Drittel ihrer Vorhaben umgesetzt. Rekordverdächtig nennt Fehrkamp das. Den Grund sieht er in einem eingespielten Regierungsteam. Man könnte auch sagen, eine WG, die in dieser Konstellation nicht zum ersten Mal zusammenwohnte, die daran gewöhnt war, dass der eine zwar immer seine benutzte Müslischale in der Spüle lässt, die anderen aber gern mit warmem Abendessen versorgt. Dass Pläne sich aber auch überraschend ändern können, gibt Dennis Yücel im SZ-Interview mit Nele Polacek zu Protokoll. Beim Pen hatte ich nichts vor, außer für eine gute und ehrenvolle Sache, mit der man sich auch schmückt, meinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen und das von der Steuer abzusetzen. Das hatte ich vor, ich habe das aber natürlich nicht gesagt. Ausschlaggebend für seinen Sinneswandel war dann doch die Gefängniserfahrung in der Türkei. Obwohl er sich anfangs dagegen wehrte, habe er gemerkt, dass sein Wort zum Thema etwa der politischen Haft dadurch ein anderes Gewicht habe. Wenn ich es sowieso mache, wenn ich bei so einem Thema sowieso eine andere Rolle habe als ohne diese Hafterfahrung, dann kann ich auch PEN-Präsident werden, lautete Yücels Schlussfolgerung. Er betonte nach seiner Wahl, dass er auch für die Freiheit des dummen Wortes einstehen werde und hat nun im SZ-Interview dazu noch ein paar Hinweise für den rechten Rand parat. Die Freiheit des dummen Wortes ist kein Recht auf Widerspruchsfreiheit. Das verwechseln die Klemm-Nazis gerne. Wenn schon Fascho, dann erwarte ich auch zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl und nicht weinerlich wie Mutters Liebling. Das Weinerliche ist mir zuwider.